Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute haben wir wieder jemanden im Podcast zu Gast, die von ihren Erfahrungen mit der Essstörung erzählt. Das extra Interessante ist, dass sich heute zwei Menschen austauschen werden, die sowohl eine zurückliegende und prägende Essstörung hinter sich haben, sich aber auch dem Triathlon verschrieben haben. Diese Parallelen, aber auch in gewisser Weise Abhängigkeiten sollen heute im Podcast platziert werden, mit dem Ziel, ein weiteres Mal aus den persönlichen Erfahrungen einer, wie in diesem Fall ehemals Betroffenen, Mut und gesunde Motivation zu ziehen, aber auch den eigenen Kampf gegen die Essstörung endlich zu gewinnen, weil vielleicht auch du da draußen bist, vielleicht gerade am Struggeln, hast schon länger das Gefühl, dass etwas getan werden müsste, dass du den Schritt machen müsstest. Und stehst vielleicht noch gerade am Anfang, dann ist vielleicht diese Folge der letzte, sage ich mal, Kick, wirklich diesen Weg zu gehen, deinen Weg zurück ins Leben. Oder du bist gerade mittendrin in deiner Recovery oder in den Restzügen, sage ich mal. Und du hast das Gefühl, da geht noch was. Und ich möchte dich ermutigen, dass die gänzliche Genesung und Recovery möglich ist und dass wir uns gänzlich befreien können. Das ist meine Überzeugung. Und ich habe glücklicherweise auch die ein oder andere auch Geschichte bis jetzt auch erleben dürfen, die genau das halt prägt. Und das ist schön zu hören, dass wir das hinter uns lassen können, gänzlich. Und mit meinem heutigen Gast, der liebe Anna, habe ich wieder jemanden da, die von ihrer Erfahrung erzählt und hoffentlich dich da draußen, aber auch mich wieder ein Stück mehr stärkt und motiviert, dass die Reise sich lohnt. Deshalb, liebe Anna, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Anna, stell dich doch nochmal selbst vor. Ich kenne dich ja auch nur vom Reden und Sagen, wie man das so schön sagt, auch von deinem eigenen Podcast mit Trimac. Aber wirklich Berührungspunkte hatten wir vielleicht indirekt, gerade auch durch diesen Triathlon-Sport. Aber hol uns doch mal ab. Wer ist die Anna so für ein Typ?
Ja, mein Name hast du schon gesagt. Ich bin Anna. Ich bin 30 Jahre alt, wohne in Hamburg, komme ursprünglich aus Frankfurt und bin jetzt seit 5 Jahren mittlerweile schon in Hamburg und gleichzeitig auch Redakteurin beim Triathlon-Magazin. Mhm. Ja, und kann damit Freizeit und Beruf verbinden. Also habe mein Hobby mehr oder weniger zum Beruf gemacht. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Sehr schön. Und der Sport, also das heißt, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, Triathlon ist, sag ich mal, ist das neu aufgeflammt, auch durch den Job? Beziehungsweise wie hat sich das vielleicht auch ausgeprägt und wie ist da so dein Background?
Es ging Hand in Hand, würde ich sagen. Also ich komme vom Laufsport ursprünglich und mache das, ich weiß gar nicht, seit der 10. Klasse oder so, würde ich sagen, ambitioniert. Mhm. Also seit, ja, müsste ich jetzt rechnen, also 15 Jahre oder sowas in die Richtung, mhm, bin ich im Laufsport aktiv. Naja, und wie es, glaube ich, bei so vielen ist, kam dann irgendwann mal eine Verletzung dazu und dann hat man sich ein Fahrrad gekauft und ist vielleicht auch mal schwimmen gegangen und so. Und dann, ja, genau, habe ich die drei Sportarten erstmal parallel gemacht, hätte mich aber nie als Triathletin bezeichnet. Dann habe ich beim Triathlon-Magazin angefangen und dann, ja, war es um mich geschehen, sozusagen.
Sehr schön. Ja, eigentlich auch da, ich habe ja so die Parallelen gleich zu Beginn so, ja, mutig angekündigt, aber dass es vielleicht auch so weit ähnlich ist bei uns beiden. Ich habe tatsächlich bei mir auch 2009, war das in der 9. Klasse, meine ich, müsste das gewesen sein. Auf jeden Fall 2009 habe ich meine, sag ich mal, auch mit dem Laufen angefangen und das war so mein Start und ähnlich wie bei dir, das Schwimmen und Radfahren war so, ja, nicht zwangsläufig, aber es war schon, ich war halt schon immer eine Wasserratte, ne, und das, irgendwann machte es einfach nur Sinn, alle drei zu kombinieren,
ja, wie
man das schon macht, deshalb ganz cool, dass es da auch bei dir so ähnlich angefangen hat.
Ja, die Wasserratte hast du mir da auf jeden Fall voraus, das kann ich von mir nicht so behaupten. Ja, Schwimmen gehört halt dazu und es macht mir durchaus auch Spaß, aber ich muss mich jedes Mal überwinden. Also das Fahrradfahren, das ist mittlerweile sogar meine liebste Disziplin, hat das Laufen so ein bisschen abgelöst.
Ach krass. Also ich habe beim Radfahren immer sehr, immer noch einfach super Respekt, weißt du? Ich habe da...
Ja, kann ich verstehen.
Na, das, was man hört, also sag ich mal so Tempoeinheiten, wo man viel mit unterschiedlichen Tempi und auch Widerständen spielt, dann mache ich das am liebsten auch Indoor. Wo was viele zum Beispiel gar nicht vertreten, sagen, oh, bei jedem Wetter raus, aber ich bin da einfach, das kann man kontrollieren, also besser kontrollieren meines Erachtens nach eben auf der Rolle, und draußen halt eher so Ausfahrten, ne? Mal längere Touren.
Ja.
Aber ich habe da einfach nicht das Sitzfleisch, auch wenn da schon mehr dran ist. Aber ich habe da einfach nicht das Sitzfleisch so lange, einfach weil es mir dann sehr, sehr eintönig ist. Leider natürlich, dass man vielleicht neue Routen mal erkundet, aber das muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch zu wenig. Ich glaube, da ist noch Potenzial. Aber es ist, glaube ich, in solchen Fällen da, glaube ich, immer gut, wenn man sich da auch an vielleicht einer Gruppe schließt, ne? Gerade
ja,
wenn
ja, absolut.
Du hast dich ja auf meinen Aufruf gemeldet und bist bereit, auch über deine Erfahrungen mit der Essstörung zu sprechen. Und da kam mir die Frage auch gleich, wie ich eigentlich bei denen, die sich auch auf den Aufruf melden, da komme ich an den Punkt, wo ich mich frage, wie hat es, da gehört ja auch viel Mut zu. Und deshalb, wie kamst du zu dem Punkt, dass du auch heute so offen darüber sprechen magst? Weil da gehört ja immens viel zu, weil ich weiß, mitten oder wenn man in der Essstörung steckt, dann ist man ja auf der genauen gegenteiligen Schiene unterwegs. Man möchte das geheim halten, man möchte das verbergen, man möchte sich rechtfertigen. Umso schöner, dass du dich jetzt bereit erklärst, offen darüber zu sprechen. Wie kam es aber zu genau diesem Punkt?
Ja, also mit der Geheimhaltung, das war bei mir tatsächlich nicht so oder zumindest ab einem gewissen Punkt war es nicht mehr so. Ich bin, glaube ich, generell ein sehr offener Mensch und habe oft mein Herz auf der Zunge, was nicht immer unbedingt gut ist, aber manchmal eben schon, dass ich offen auf Leute zugehe und ja einfach ehrlich sage, was ich denke und was ich so fühle und das gelingt mir immer besser. Und die Essstörung, muss man auch sagen, das ist bei mir mittlerweile schon um die 10 Jahre her. Es ist ein schleichender Prozess, da kommen wir bestimmt auch noch zu, wie das alles so abgelaufen ist, aber da habe ich mittlerweile dann doch so viel Abstand, dass mich das nicht mehr tangiert oder kaum noch tangiert und dass ich da frei von der Leber weg drüber reden kann und das auch möchte, weil ich hoffe, dass das vielleicht dem einen oder der anderen helfen kann.
Ja, sehr, sehr schön. Du hast es jetzt gerade schon mal so angedeutet, ein schleichender Prozess. Wie hat das denn bei dir dann damals vor 10 Jahren oder da, ich meine, 10 Jahre liegt zurück, aber wie hat es sich bei dir geäußert? Wie hat es angefangen? Was waren so die Auslöser?
Ja, also vor 10 Jahren, das war dann so der Tiefpunkt. Angefangen hat es natürlich ein bisschen vorher, so um meinen 18. Geburtstag rum, würde ich sagen. Eigentlich relativ klassisch, oder ich weiß nicht, ob es klassisch ist, aber ich bin da so reingerutscht über eine Diät, dass ich ein paar Kilo abnehmen wollte. Und ja, warum auch immer, kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen. Rückblickend fast überhaupt nicht notwendig, aber ich habe das für notwendig erachtet. Das hat dann auch geklappt. Und ich hatte so eine bestimmte Gewichtszahl in meinem Kopf, die ich gern erreichen wollen würde, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und zwar bin ich da in den Sommerferien nach Amerika geflogen, war da 3 Wochen insgesamt, habe in einer Familie gewohnt, so Verwandte von meiner Mutter. Und ich dachte quasi, sobald ich einen Fuß auf US-amerikanischen Boden setze, werde ich dick und fett. Und genau, also bis dahin wollte ich eben dieses Gewicht erreicht haben. Auch das hat geklappt und vor Ort hatte ich dann keine Kontrollmöglichkeiten mehr, weil es dort keine Waage gab. Also weder für die Küche noch für Personen. Und deshalb habe ich einfach versucht, irgendwie so wenig zu essen wie möglich, habe mir aber auch gefühlt nichts verboten, super viel Sport gemacht und bin dann nach diesen 3 Wochen mit 2 Kilo weniger nach Hause geflogen. Und es war irgendwie kein Stress für mich, also es war nicht besonders anstrengend und dadurch eine Bestätigung und ab diesem Punkt habe ich es nicht mehr rausgeschafft.
Und das, ich kann das Gefühl auch super nachvollziehen, erst aber auch rückblickend, dass man halt so in einem Strudel ist und auch gar nicht mehr irgendwann weiß, okay, was ist eigentlich das Ziel, ja? Also es fängt an in einer Diät, ne, dass man abnehmen möchte oder dass man oder vermeintlich Gründe sieht, also auch rückblickend genauso wie bei dir. Bei mir hat es auch mit einer Diät angefangen, aber rückblickend war da eigentlich kein Grund für, dass man die Diät macht. Irgendwie hat man da einen Sinn drin gesehen, und ich habe diesen Grund bei mir persönlich damals auch jetzt analysiert, dass ich einfach beweisen wollte, dass ich etwas durchziehe, auch mal wirklich. Und, und das habe ich dann damals halt auch geschafft, ja, ob man das als Erfolg bemessen soll, ist eine andere Frage, aber dann ist man irgendwie so drin und zieht daraus irgendwie ein Erfolgserlebnis und ist dann so in diesem immer höher, immer weiter, aber eben auf dieser Ebene im Bereich der Essstörung halt eingestellt, dass man aber gar nicht mehr weiß, okay, wann habe ich denn das Ziel erreicht? Und das ist halt dieses Gefährliche, dieses schleichend auch Teuflische und dadurch auch umso lebensbedrohlich, weil man gar nicht den Punkt mehr auch abwehren kann, dass es halt in eine sehr gefährliche Richtung sich entwickelt und dass es immer weitergeht, wie gesagt, und wenn der Sport noch dazu kommt, umso schlimmer. Und das und deshalb ist beispielsweise der Podcast oder dass wir auch heute darüber sprechen, einfach so wichtig, dass man einfach mal wirklich auch sein Handeln gerade hinterfragt, an welchem Punkt stehe ich gerade und ist mir klar oder bewusst, wohin diese Reise gerade überhaupt auch führen kann. Ne?
Ja, also das waren so die Rahmenbedingungen bei mir und die Psyche kam dann so mehr und mehr dazu von einer Diät, die einfach auf rein körperlicher Ebene so ist. Dann eben noch die Psyche. Es kam dann zu dem Zeitpunkt noch eine Trennung dazu von meinem damaligen Freund. Und das war jetzt rückblickend, glaube ich, schon auch ein, ich weiß nicht, ob der Auslöser, auf keinen Fall sicherlich der Grund, aber so ein verstärkender Faktor, definitiv. Weil eben da was weggebrochen ist und weil dann die Essstörung so eine Art Freundin wird, mit der man sich halt dann einfach rund um die Uhr beschäftigen kann und muss und das auch tut.
Tja, nee, sehr gut beschrieben. Ne? Und das ist so ein gewisser Halt und irgendwie man hat das Gefühl, dass man irgendwie, wenn alles drumherum teilweise manchmal wegbricht, wie zum Beispiel auch bei dir mit der Beziehung, da hat man das Gefühl, dass man in der Erstörung so einen Halt findet. Ne? Und das Tragische dabei ist, dass es die eigentlich am Ende die ist, die das den Boden oder den Füßen wegreißt. Ne?
Ja, genau. Also man bildet sich halt irgendwie ein, dass man alles unter Kontrolle hat und dass man das oder dass das so der Punkt im Leben ist, den man gerade zu 100% in der Hand hat und kontrollieren kann. Und in Wahrheit ist es, aber ja, wissen wir jetzt auch nur rückblickend, ist es eben das Gegenteil der Fall.
Genau. Ja, du hast sie eben beschrieben, in dem Moment hat sie sich wie eine Freundin angefühlt, ja. Aber wenn du mal dich zurückerinnerst, war es tatsächlich eher ein positives Gefühl, was die Erstörung dir gegeben hat? Oder wie würdest du die Erstörung beschreiben?
Ich würde sagen schon. Also auch als Feindin, weiß ich nicht, also dann später sicherlich schon und jetzt auch im Rückblick war das definitiv eine Feindin, aber es war eher eine Freundin, die ich loslassen musste und die ich gehen lassen musste oder weggeschickt habe aktiv. Und also ein positives Gefühl gegeben hat sie mir dahingehend, also am Anfang, ich habe dann auch Komplimente bekommen und so weiter, was natürlich gut tut und also da kann sich, glaube ich, niemand von frei machen, dass man das gut findet, wenn man ein Kompliment bekommt. Und irgendwann kippte das dann und irgendwann wurde mir auch gesagt, es wird jetzt langsam ein bisschen doll und so und da war die Essstörung aber natürlich schon da, was mich dann wiederum bestärkt hat und was ich wiederum als Kompliment aufgefasst habe.
Ja, so rückblickend auch und nicht nachvollziehbar, dass man sich so eben, ja, wie du aber richtig sagst, man hat sich so auf die Essstörung fokussiert, alles andere hinten angestellt und dann auch, sag ich mal, Bewertungen von außen, auch wenn die eigentlich eigentlich klar sagen, das sieht nicht mehr gut aus und das geht gerade in eine falsche Richtung, war das trotzdem, wie du sagst, eine Art von Bestätigung, dass man eigentlich genau das ja erreicht hat, wofür man irgendwie Tag ein, Tag aus letzten Endes gearbeitet hat.
Ja.
Ja, und was da aber mit einhergeht und was das wirklich bedeutet für das eigene Selbst, für die eigene Gesundheit, das wird so stumpf ausgeblendet und das finde ich halt das ist halt gefährlich hier daran, weswegen ich halt auch oft sage, das ist so ein stiller Suizid. Und und deshalb da diese Aufklärungsarbeit und auch, man sagt, oder ich habe das auch von dem einen oder anderen auch schon gehört, man macht eine Therapie oder ist auch hier in der Betreuung, aber hat das Gefühl, es bringt nicht so wirklich was. Und da sage ich immer, nee, ich bin da schon der Überzeugung, dass jede Konfrontation, auch wenn man sie manchmal nicht hören möchte, aber so wichtig ist, weil das etwas in einem bewirkt und auch löst und vielleicht auch erst einem bewusst macht und dann auch unterschwellig und unbewusst der Körper damit arbeitet und das reflektiert. Und je öfter das passiert, umso, habe ich das Gefühl, wird es halt auch präsenter und auch schwerer und man empfindet es immer mehr als Last, weißt du?
Ja, bei mir war es damals so, dass meine Schwester mir schriftlich damals mitgeteilt hat, was mit mir los ist sozusagen. Also sie wusste da Bescheid von außen und hat mir gesagt, hier so und so sieht's aus und du hast eine Essstörung. Und ja, das, da musste ich erstmal weinen, weil ich das vorher für mich nicht so klar hatte. Ich wusste, okay, irgendwas ist, glaube ich, hier gerade nicht so cool und irgendwas stimmt nicht, aber es scheint ja niemand zu merken. Also passt das schon. Und in dem Moment hat es eben jemand gemerkt, der mir sehr nahe steht. Ja, und das war dann so der Punkt, wo ich das akzeptiert habe, aber noch lange nicht das geschafft habe, da irgendwie rauszukommen. Im Gegenteil, da wusste ich einfach nur, okay, du hast das jetzt und ja, ist dann halt jetzt so.
Hast du dann eher das versucht, dann eine Zeit lang eher zu verstecken, dich zu rechtfertigen oder wie war da diese Übergangsphase? Also wie hast du dich dann, wie hat sich du dich dann ins Positive, sag ich mal, entwickelt?
Ich habe dann erstmal versucht, mit einem Essensplan einfach regelmäßige Mahlzeiten und irgendwie eine höhere Kalorienzufuhr für mich zu etablieren. Das hat dann auch eine Zeit lang geklappt, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Dann bin ich zum Studieren nach dem Abi weggezogen, dachte, ich kriege das jetzt alleine hin, wenn mir nicht mehr dauernd auf den Teller geguckt wird. Und das absolute Gegenteil war eben der Fall.
Ja.
So, und also da wurde es einfach noch viel, viel schlimmer. Und da hat mich dann irgendwann eine Kommilitonin angesprochen, die selbst ehemals betroffen war und entsprechend auch gewisse Verhaltensweisen einordnen konnte, die mich angesprochen hat und gefragt hat, ob alles okay ist und wie das so ist und dass sie halt weiß, was mit mir los ist und hat mir von der Klinik erzählt, wo sie war. Und das klang alles ziemlich cool, was sie erzählt hat. Dann habe ich mich da mal informiert und zu dem Zeitpunkt ging es mir halt auch schon so schlecht, dass ich dann bereit war, diesen Schritt zu gehen, eigenständig.
Okay.
Und mich dann da angemeldet habe, auf eine Warteliste erstmal.
Und dann hast du dann den Platz bekommen oder hast du das dann, weil du es dich selbst quasi dich selbst aufgebaut hast, dass der Platz dann nicht mehr, sag ich mal, ich glaube, der tut immer gut und ist immer auch, wenn sich eine Chance ergibt, sollte man sie ergreifen. Aber hast du dann die Chance bekommen oder wie war das dann bei dir?
Ja, ich habe den Platz dann bekommen. Es ging auch relativ schnell. Leider muss man eigentlich sagen, weil ich damals noch privat versichert war. Also ich weiß nicht, wie das mit einer gesetzlichen Krankenversicherung aussieht. Das ist nochmal eine andere Baustelle. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
Ja.
Genau, und also mittlerweile, das war dann ein Zeitraum von nicht mal einem Jahr oder so und aber mindestens 10 Kilo eher mehr, die da nochmal runtergegangen sind dann.
Ach, okay.
Also dann auch echt ein krasser Zustand, noch nicht lebensbedrohlich oder so. Aber ja, definitiv auch psychisch auf keinem guten Status. Ja, und so ging das dann relativ schnell, innerhalb von ja, 2-3 Monate oder so müssen es gewesen sein, bis ich dann dahin konnte, Verantwortung abgeben konnte.
Die Verantwortung abgibt, wenn man das denn so kann. Ne? Ich habe das so bei mir, fiel es mir sehr schwer, als ich damals eben auch in der Klinik war. Und ich glaube, es ist auch immer eine, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich war auch gesetzlich versichert und bei mir ging das auch recht schnell, den Platz, weil dann irgendwie jemand abgesprungen ist und dann habe ich den Platz bekommen. Ich glaube auch, das ist auch mal so ein bisschen, die davon abhängig machen, okay, wie ist denn der Zustand der oder desjenigen, ne?
Ja, sicher, ja.
Und die dann, dann eben da Prioritäten setzen und ist auch nicht schön zu hören, dass man die dann den Platz bekommt, weil es einfach einem offensichtlich auch von ärztlicher Sicht einfach da einfach ein, auf jeden Fall notwendiger Bedarf ist. Und trotzdem finde ich es immer auch wiederum auf der anderen Seite, ja, natürlich sind das physiologische Werte, die wo es ums Leben oder Tod geht in dem Moment tatsächlich.
Mhm.
Aber trotzdem, finde ich, wird immer noch das so unterschätzt, dass dann irgendwie ein anderen Vorrecht hat, obwohl ein anderer, der vermeintlich ja gesund aussieht, aber genauso tief drinstecken kann. Und das ist immer so ein bisschen, dass auch sich selber, was ich auch von anderen Betroffenen gehört habe, dass sie sich selber noch nicht krank oder dünn genug gefühlt haben, um überhaupt in die Klinik zu gehen. Und das ist immer, da will ich jeden noch ermutigen, sich selbst einfach ernst und wichtig genug zu nehmen, dass es, wenn man das Gefühl hat, dass man diese Hilfe braucht. Und das hat ja auch leider nicht jeder. Aber ich glaube, man weiß, dass es, wenn etwas nicht richtig läuft, dass man Hilfe braucht. Und vielleicht muss es nicht immer eine Klinik sein, ne? Aber einfach sich Unterstützung zu holen. Ich weiß auch natürlich, dass heutzutage es super schwer ist, überhaupt einen Platz zu bekommen bei einer, in der Psychotherapie beispielsweise. Es gibt Wege und Mittel, beispielsweise auch nur so einen Podcast, wo man schon mal richtige Impulse bekommt oder auch andere Möglichkeiten. Deshalb, ich würde auch jedem immer empfehlen, wenn er schon länger sucht, sich einfach auch an die Krankenkasse zu melden. Ich habe das damals dann auch gemacht und die haben mir dann bestimmte Adressen genannt und mich dann vermittelt. Also es ist immer eine gute Möglichkeit, sich eben an die eigene Krankenkasse zu wenden. Die sind da auch schon, ich glaube auch gerade auch nochmal durch Corona, noch einmal besser aufgestellt.
Ja. Ja, also kann ich zu 100% so unterschreiben. Ich habe mich auch nicht krank gefühlt und habe irgendwie gedacht, ja, gut, Klinik schön und gut, aber da gehöre ich ja nicht rein. Also da ist es definitiv noch nicht schlimm genug. Dazu kam auch, dass ich echt eine krasse Körperschemastörung hatte, also mich selbst überhaupt nicht so wahrgenommen habe, wie ich wirklich ausgesehen habe. Ja, und entsprechend dachte ich, bin ich da irgendwie fehl am Platz und werde quasi ausgelacht, wenn ich da auftauche. Das war nicht so.
Ja.
Ja.
Ja, ne, auch wieder so ein wichtiger Punkt, diese Selbstwahrnehmung. Und das ist, dass man einfach während der Essstörung insbesondere und auch teilweise auch während der Recovery einfach man sich selbst noch nicht vertrauen kann, weil einfach man so verquirlt ist über die Jahre und so von der Essstörung geprägt und eingenommen, dass man die Wahrheit einfach nicht mehr sieht und dass auch das Zeit braucht und deshalb einfach auch vor allem Hilfe von außen, die einem helfen, sich richtig, richtig sich selbst auch einzuordnen, wo stehe ich gerade wirklich. Und dass es viel auch Vertrauen ist, was man in dem Moment auch den, sag ich mal, den Beratern, mit den Beraterin, den Therapeutinnen aufbringen muss, weil sie das einfach, weil sie es schon sehr genau wissen, wovon sie sprechen, auch wenn man sich alles in einem selbst dagegen sträubt. Und das war für mich einfach auch während meiner Recovery so zentral, dass ich einfach, ich musste erst einmal gegen mich anarbeiten, aber ich wusste, eigentlich arbeite ich in dem Moment für mich, weil ich wusste, dass dieses Anarbeiten eigentlich die Essstörung sich nur unwohl fühlt. Aber mein Wahrheitskern, ja, mein inneres Kind, ist eigentlich sich freut, dass ich hier endlich für ihn arbeite und ihn ernst nehme. Und das Vertrauen und das die gesunde Sicht auf einem selber. Ich glaube, dass man da, ja, wie gesagt, das braucht seine Zeit und man stückweise auch das Vertrauen dann zwar auf jeden Fall in sich aufbauen muss und auch in die Verbindung gehen muss, aber das eigene Körpergefühl einfach noch nicht der Wahrheit, sage ich mal, entspricht, obwohl die Wahrheit, und das war ja auch bei mir, auch im ganz akuten Zustand, ich habe ja immer gespürt, ist es gerade richtig oder falsch, und ich habe ja auch wahrgenommen, dass ich eigentlich nicht happy war, und doch war man so in diesem Zwangsverhalten gefangen, in dieser Sucht, ja, dass es so schwer war, einfach da rauszukommen, ne?
Ja, also mir hat das Klinik-Setting sehr, sehr gut getan und es ist mir ziemlich schnell gelungen, da eben, wie ich schon gesagt habe, die Verantwortung abzugeben einfach. Und die Stimme in meinem Kopf, die war natürlich noch da, aber da konnte ich dann quasi so ins Zwiegespräch mit mir selbst gehen und dann zu mir selbst sagen, ja, jetzt halt mal gerade die Klappe, du hast hier gerade nichts zu melden, ich kann nichts machen. Also entweder muss ich mich hier an die Regeln halten oder ich kann halt nach Hause fahren wieder. Und ja, dafür wäre der Aufwand irgendwie zu groß. Also da, ja, hat mich dann der Ehrgeiz, den ich ja dann doch habe, gepackt. Und dann wollte ich das da auch gut machen und vernünftig.
Ja, super stark, super stark. Aber bei mir war das genau das Gegenteil der Fall. Deshalb, ich habe da auch gerade vor diesem Verhalten so einen Respekt, weil ich weiß, wie viel Stärke dazu gehört. Aber du hast eigentlich im richtigen Moment diesen Ehrgeiz, der sehr auch auf eine ungesunde Ebene sich ausleben kann, hast du einfach in das Gesunde umgemünzt. Und eigentlich super stark dann, ja, auch da performt, kann man sagen, ne?
Ja, also, performt kann man schon so sagen.
Toll. Wie ist es dir gelungen? Also was hast du, du hast gesagt, du hast die Verantwortung abgegeben, du hast letztendlich die Kontrolle damit abgegeben und war das vielleicht auch ein, hattest du ein Gefühl von auch Erleichterung? War das entspannt?
Entspannt. Ja, mega. Also ich war 3 Monate insgesamt da und mir ging es natürlich auch nicht die ganze Zeit, aber größtenteils ging es mir richtig, richtig gut da. Da waren coole Leute. Also ich habe da auch dann irgendwie Leute gefunden, mit denen ich dann was gemacht habe, mit denen ich mich gut verstanden habe. Die Therapie hat mir Spaß gemacht. Das meiste jedenfalls, außer so Gestalttherapie ist nicht so mein Ding, aber ja, die ganzen Gespräche und Gruppentherapie und so, das war alles echt cool. Ja, und als das Gewicht dann natürlich auch hochging, also dafür war ich ja da, da war es dann schon mal echt schwierig, auch psychisch, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe und so, und da dann wieder rauszukommen und das zu akzeptieren und weiterzumachen, das war schon schwierig. Und auch dann wieder nach Hause zu kommen. Also ich habe mir dann vor Ort schon eine Therapeutin gesucht zu Hause. Ich bin dann wieder auch wieder in die Heimat gezogen, nicht an den Studienort, weil der irgendwie zu negativ besetzt war. Ja, und habe dann da nahtlos weitergemacht. Aber da, also wieder zu Hause aus der Klinik raus, ist es mir schon sehr schwer gefallen. Da ist das Gewicht dann auch wieder runtergegangen. So ein paar Kilo, auch nicht so, dass ich da wieder in die Klinik zurückgemusst hätte, aber eben so. Und das wusste ich auch gar nicht, warum. Also das war gar nicht so beabsichtigt. Das ist einfach passiert.
Sag ich mal, das erste Wichtige war ja, dass du schon Vorkehrungen getroffen hast, damit du, damit die quasi Betreuung nahtlos danach weiterging, ne?
Ja.
Bei mir auch ähnlich. Ich konnte meine alte Wohnung damals, habe ich auch aufgegeben, weil das für mich so mein dunkler Loch war und ich hatte, das war einfach negativ behaftet, deshalb ähnlich genau wie bei dir. Aber wie, du hast ja dann trotzdem registriert, hier gingen wieder ein paar Kilos runter. Wie hast du dann die Kurve wieder gekriegt und wie hast du das dann quasi dann doch vielleicht dann noch achtsamer, noch bewusster, wie bist du es dann angegangen?
Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau daran erinnern. Also sicherlich durch die Therapie, da hatte ich erst eine Therapeutin, mit der es überhaupt nicht gut lief. Also die hat mir teilweise Tipps gegeben, die eher die Essstörungen bestärkt haben in dem Sinne. Also so, weiß ich nicht, bestimmte Situationen, vor denen ich Angst hatte, hat sie mich quasi bestärkt, die dann einfach zu vermeiden, was halt irgendwie auch nicht die Lösung sein kann.
Nee, genau.
Das habe ich aber erkannt und mir dann eine neue gesucht, die dann ganz toll war. Ja,
Schön.
und so ging das dann nach und nach. Aber es hat mich immer noch sehr, sehr beschäftigt. Und auch da kommen wir wieder zur Offenheit. Ich habe dann angefangen zu studieren in Frankfurt, also in der Heimat, und habe das da relativ schnell kommuniziert. Wenn ich so Leute kennengelernt habe, habe ich halt meine Geschichte so erzählt, einfach um klarzustellen, was mit mir los ist oder was mit mir los war, und um bestimmte Verhaltensweisen, die vielleicht noch da sind, dass das nicht irgendwie komisch rüberkommt, sondern dass einfach jeder weiß, was los ist.
Und das ist ja auch super stark dahingehend, dass du eigentlich, sag ich mal, du Tacheles redest und dich auch selbst quasi auch ganz, eigentlich auch ganz bewusst gegen die Essstörung stellst und den Leuten
Ja.
sagst, Leute, ich hatte das Problem. Es gibt noch, sag ich mal, Nachzügler, die mich immer mal wieder irgendwie einholen. Aber dann in dem Sinne, dass du es geteilt hast, glaube ich, hast du es dir, sag ich mal, leichter gemacht und auch verbindlicher, dass du auf der gesunden Schiene bleibst, ne? Und eben
Ja, genau.
nicht der Essstörung das Vorrecht gibst. Und wie haben die, gab es dann Momente, dass die Leute dich dann auch unterstützt haben oder ganz bewusst auch in Momenten aufgezeigt haben oder dich unterstützt haben, sag ich mal, den gesünderen Lifestyle mitzumachen?
Ja, zum Teil schon. Also ich musste mich dann aktiv dazu entscheiden, auch irgendwo mitzugehen auf Partys oder solche Dinge, weil das die Essstörung natürlich auch nicht so cool findet. Und das ist mir aber in Gesellschaft immer leichter gefallen, mich dann auch, also irgendwie ein normales Verhalten an den Tag zu legen.
Ja, das ist super schön, wie du das sagst, weil man hat ja, man gerade auch in der Essstörung, man vermeidet das, ne, wie wir auch schon sagen, man isoliert sich, man zieht sich halt eher zurück, damit man eben das Normale und eigentlich Gesunde nicht mitmacht. Mit
Ja.
Gesund in dem Fall einfach dieses normale Leben gemeinsam auch genießen, erleben. Damit man ja jetzt nicht das Alkohol oder Co. gemeint, ne, aber trotzdem in dem Sinne das Mitmachen, ja, das und diese Angst eben abstellen, was denn möglicherweise dort auf dem Tisch landet oder was man dann für möglicherweise mitessen müsste. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man sich darauf einlässt und daraus dann letzten Endes aber auch wieder eine Stärke bezieht, weil man sieht, oh, das gibt mir doch eigentlich so viel, das Miteinander, ne? Und ich glaube, wenn man diese Freunde und Familie um sich in der Essstörung zum einen zieht man sich auch dort zurück, weil man eben da sich konfrontiert und beobachtet fühlt. Aber wenn man auf der anderen Seite genau diese Liebe einfach mal zulässt, dann ist man eben nicht alleine und kann genau daraus einfach eine gesunde Kraft beziehen. Und ich finde, man muss einfach sich selbst klar machen, man hat dieses Problem und das ist keine gesunde Grundlage und überhaupt gibt es auch keine langfristige Aussicht, wenn man weiter in diese Essstörung gefangen ist. Deshalb, das steht ja außer Frage, dass man sich für ein Leben ohne Essstörung entscheiden muss. Und wenn man das einfach sich klar macht und eben Familie und Freunde nicht als Gefahr sieht, die einen ja die Essstörung potenziell wegnehmen können, nein, sondern als Supporter. Und wenn man sich darauf einlässt, dann helfen sie einem auch, genau wieder in dieses normale Leben zurückzufinden und das vielleicht auch leichter anzunehmen, weil man sich mit Menschen umgibt, die eben genau das vorleben, wie es eigentlich sein sollte. Und vielleicht auch gerade, sage ich mal, außerhalb, sage ich mal, der gängigen Kreise, wie zum Beispiel bei dir im Studium, neue Leute, man zieht daraus neue Kraft und Motivation, eben dabei zu sein, dazuzugehören. Und das gibt ja einem auch sehr, sehr viel, weil wir ja soziale Wesen sind und auch dazugehören wollen. Das kann eben auch genauso gut helfen, wieder zurückzufinden, oder?
Ja, absolut. Also mir hat es auch geholfen, mir dann manche Freundinnen oder Freunde so als eine Art Vorbild zu nehmen. Mhm. Jetzt auch denen nicht die ganze Zeit auf den Teller zu gucken, aber einfach zu gucken, okay, wie machen die das jetzt? Und ja, gut, dann mache ich das einfach auch mal. So, und mich einfach Sachen zu trauen und festzustellen, es passiert nichts Schlimmes.
Ja, nee, super schön. Und diese Erfahrung, ja, hatte ich dann genauso, sag ich mal, in dem gesunden Strudel dann bestärkt, genau diesen Weg dann weiterzugehen. Und so konntest du nach und nach halt deine gesunde Routine dann wieder etablieren, ne?
Ja, genau. Also ich war danach wahrscheinlich noch so 2 bis 3 Jahre in ambulanter Therapie. Mhm. Und irgendwann war so der Punkt erreicht, da wusste ich nicht mehr, was ich meiner Therapeutin jetzt noch erzählen soll oder was es noch für Themen gibt und woran wir noch irgendwie arbeiten könnten. Ja, und dann haben wir die Zusammenarbeit quasi beendet, was auch ein bisschen traurig war.
Ja, ich finde so schrecklich und einnehmend die Krankheit auch ist, der ganze Prozess, die Recovery und dann, sag ich mal, dieses Aufblühende eigentlich, was damit einhergeht in der Recovery. Das hat dann auch irgendwie was Wehmütiges, gerade auch eben die Leute um einen herum, die uns dann auf diesem Weg begleitet haben. Und das ist so etwas, sag ich mal, ein Loslassen in Liebe, sag ich mal, weil die einem so viel gegeben haben. Und klar, man ist danach auf sich allein gestellt, dann sollte man auch stabil und gefestigt sein. Aber sag ich mal, es gibt ja auch positive Erinnerungen an die Zeiten der Recovery, ganz bewusst hier nochmal betont. Ne? Und das ist ja schön so, dass so eine Wende genommen hat. Und natürlich hat man manchmal vielleicht auch eine Angst, wenn man die Person jetzt ziehen lässt, dann ist man auf sich alleine gestellt.
Ja.
Aber wie du auch selber sagst, es hat dann 3 Jahre, das ist ja auch eine sehr, sehr solide Zeit, wo du dich immer weiter stärken und aufbauen konntest, dass das kleine Vögelchen losfliegen durfte.
Ja, genau.
Ne? Und was würdest du sagen, auch in der ganzen Arbeit, hast du den Grund herausgefunden, welche Funktion die Essstörung erfüllt hat oder was du vielleicht auch indirekt damit auch kompensiert hast?
Ja, wahrscheinlich diese Leere, die ich schon so angedeutet habe. Also durch die Trennung, dass eben eine Sache weggebrochen ist und dass da eine Lücke gefüllt werden musste. Mhm. Und auch danach, also immer wenn ich mal so eine Art Rückfall hatte, den ich immer in den Griff bekommen habe, aber wenn ich gemerkt habe, oh, okay, ich kompensiere das jetzt mit Essen oder eben Nicht-Essen in dem Fall und irgendwie Kontrolle und wieder Kalorien zählen und ausrechnen hier und da und so weiter und diese Gedanken kreisen, dann war es immer irgendwie eine Stresssituation oder irgendwas, was ich nicht so in der Hand hatte oder was eventuell schwierig werden könnte oder einfach eine große Unbekannte war.
Und was würdest du so sagen, was war deine elementare Kraftquelle und auch Mutquelle, wo du dann auch den Willen draus gezogen hast, weiter an dir zu arbeiten und dich zurückzukämpfen?
Ich glaube tatsächlich der Sport.
Aha, okay.
Also ich habe auch schon vor der Essstörung habe ich Sport gemacht und bin gelaufen. Da war es dann, also erst hat es mir einfach nur Spaß gemacht, dann wurde es Mittel zum Zweck und hat mir trotzdem noch Spaß gemacht, aber ich bin auch während des Klinikaufenthalts bin ich immer gelaufen und hatte nur mal kurzzeitig ein Sportverbot, aber habe allen Therapeuten vor Ort auch gesagt, dass das bei mir nicht so richtig was bringen wird, weil ich danach, ich werde auf jeden Fall wieder damit anfangen und will eben einen gesunden und auch durchaus leistungsorientierten Umgang damit finden, aber möchte eben aus der Essstörung raus, um leistungsfähiger zu sein und um das irgendwie vernünftig und cool hinzubekommen.
Also hat der quasi, du wusstest sehr genau, dass um sportliche Leistung zu bringen, brauchst du einen starken, leistungsfähigen Körper. Und
Ja.
das Benzin ist Essen, klar,
Ja.
ne? Und das hat dir geholfen, da, sag ich mal, mit deinen, sag ich mal, auch sportlichen Zielen, da einfach auch den adäquaten, die sportgerechte Verpflegung quasi immer mehr auch dann umzusetzen, sag
Ja,
quasi.
genau. Ja.
Okay. Und zum Beispiel, das ist auch ähnlich bei mir gewesen. Ich sage auch immer, Sport kann Fluch und Segen sein, ne? Ja, genau wie bei dir. Es war dann auch irgendwann Mittel zum Zweck. Aber die Erinnerung, dass ich weiß, es ist aus einer Freude heraus entstanden, das beruhigt mich auch immer. Ja, dass ich weiß, hier ist eine ehrliche Leidenschaft dahinter. Nur die ist halt irgendwann abhanden gekommen, weil das so was Berechnendes wurde.
Ja.
Aber irgendwann genau das, wie du auch sagst, und wenn man von ehrlichem Training und ehrlicher Leistungssteigerung sprechen möchte und wenn man sich entwickeln möchte, dann geht es nur, wenn man auch sich nicht nur fordert, sondern auch fördert, in sich investiert. Und ich habe in diesem Teamwork einfach so eine auch Motivation drin auch gefunden, dass ich einfach meinen Körper in Gänze unterstützen möchte und mich dann von ihm überraschen lassen möchte und zu schauen, wohin die Reise geht, weißt du? Und ich will nicht zurückschauen und sagen, okay, ich habe einfach das Potenzial liegen gelassen aufgrund der Essstörung, ja? Ich möchte mich frei und ehrlich entfalten, nicht nur als Sportlerin, sondern auch als Mensch. Es ist ja nicht nur auf sportlicher Ebene gedacht, aber der
Ja.
Sport hat mir dann doch geholfen, auch ins regelmäßige Essen zu kommen, weißt du? Das hat mir geholfen, letztendlich einfach auch wirklich die Unterschiede zu spüren. Der Sport kann dir auch eben ganz klar sagen, bin ich leistungsfähig oder nicht? Stagniert die Leistungssteigerung oder geht es positiv voran? Und ja, das war ein gesunder Maßstab letztendlich und gleichzeitig auch ganz klar da, in dem Sinne auch die Regeneration, diese Ruhephase zuzulassen. Und wenn man das nicht kann, dann habe ich auch immer das Gefühl gehabt, ah, dann ist hier eine ungesunde Stimme gerade größer. Weil wenn es mir um eine ehrliche Steigerung geht, sollte ich hier eigentlich die gesunde Mitte wahren können. Und da hat mir zum Beispiel, finde ich, wenn man eben auch dann einen Trainingsplan hat und jemand, der mit draufschaut, dann ist das halt auch in gewisser Weise die Verantwortung abgeben und da auch wirklich eine gesunde Routine reinzubekommen oder einen gesunden Regel in dem Sinne, ne?
Ja.
Wo man nicht noch immer höher, immer weiter, nochmal einen drauf, ja, sondern und zusätzlich gleichzeitig auch die Verpflegung zum Training, ja. Und das war dann eben, dass es eben nicht darum geht, einfach zu verbrauchen, sondern es geht hier um den richtigen Reiz zu setzen, das gescheit zu verpflegen und dann auch wieder die Speicher zu füllen und dem Körper das Baumaterial zu geben, um sich aufzubauen, sich zu verbessern, weil das ist letzten Endes Training, ne?
Ja, definitiv. Da muss ich aber auch sagen, hat sich in der Ausdauersportszene nach meiner Wahrnehmung in den vergangenen Jahren viel getan, dass diese Gedanken und dieses Wissen, dass das auch irgendwie verbreitet wird und dass das Konsens ist, dass man sich vernünftig verpflegen muss in eigentlich jeder Einheit. Und ja, also weiß ich nicht, ein Beispiel aus dem Radsport, da ist man früher auch nur mit Wasser gefahren.
Ja,
Und
ja.
wer. Oder nicht mal das, und wer getrunken hat, trinken ist ein Zeichen von Schwäche, so ungefähr.
Richtig, ne? Und wie fatal und eigentlich vorprogrammiert, da man in eine eben diese auch essgestörte Ecke gedrängt wird, und dass man sich an einem vermeintlichen Ideal richtet, was aber alles andere als gesund und noch leistungsfähig ist und vor allem auch nicht langfristig leistungsfähig. Und das ist genau eigentlich der Schlüssel, gerade auch im Sport, diese Konstanz aufbringen zu können, verletzungsfrei zu sein, um sich zu entwickeln. Ja, da hilft
Ja.
nicht 2 Kilo weniger, um irgendwie da leichter zu sein fürs Laufen, was ja auch letzten Endes auch nichts unbedingt sagt, dass du schneller laufen wirst, weil wenn du einfach schlapp bist, dann lieber volle und gesund, volle Speicher, einen gesunden, starken Körper und dann 2-3 Kilo mehr sogar, weil du dann einfach den Wumms hast und auch dich danach schneller regenerierst und einfach, wie gesagt, solide aufbauen kannst und nicht immer dich eigentlich nur abschießt und Raubbau am eigenen Körper betreibst, anstatt Aufbau, ne?
Ja, genau.
Das ist richtig. Du hast schon gesagt, dass du hast eine Therapeutin gehabt, die dir auch da konkret geholfen hat. Der Sport war so eine Konstante, so ein Leistungs-, so ein Maßstab, so eine Leistungsmessung, die dir einfach geholfen hat, da den gesunden Weg auch einzuschlagen, dich zu unterstützen, dich zu fördern und eben nicht zu fordern, weil du die Ziele hattest. Deshalb, wenn du heute mal vergleichst, dein Leben damals und dein Leben heute, was hat sich verändert und wie fühlt sich das an?
Boah, ich würde sagen, dass sich alles verändert hat.
Okay.
Also auch mein kompletter Tagesablauf. Also ich meine, der Unterschied ist auch, dass ich jetzt berufstätig bin. Damals habe ich studiert oder bin sogar noch zur Schule gegangen und so. Das heißt, ich muss jetzt auch irgendwie Training und Beruf einfach unter einen Hut bekommen. Und das Essen, das spielt einfach keine so tragende Rolle mehr bei mir. Also das macht man halt. Also ich überlege mir ja auch nicht bis ins Detail, wann ich wie schlafen gehe und wie ich mich dann hinlege, so ungefähr. Sondern das ist einfach ein Bedürfnis, was ich halt mache. Und ich achte schon drauf, dass das, was ich esse, dass das irgendwie zu dem passt, was ich trainiere. Also weiß ich nicht, dass ich nichts esse, was ich nicht vertrage, wenn ich abends noch laufen gehe oder so. Also das ist ja irgendwie auch selbstverständlich.
Mhm.
Ja, aber also es ist einfach nicht mehr der Lebensmittelpunkt.
Mhm. Und das ist jetzt quasi konkret eben auch der Sport. Und was würdest du sagen von deinem, von deiner Einstellung zum Leben und auch wo setzt du deine Prioritäten? Gut, du hast auch gerade gesagt, mit Arbeit und Sport hat sich das auch Dinge verlagert, aber so allgemein, was sind so deine Säulen, worauf du heute dein Leben baust und wo du spürst, das ist das, was mich wahrhaftig erfüllt und nicht, wo ich irgendwie etwas hinterherjage oder auf etwas weglaufe, weil etwas fehlt oder weil jemand eben weggebrochen ist und dass man vielleicht eben, wie du auch sagst, etwas dadurch kompensiert oder eine Leere vermeintlich füllen muss. Was ist so jetzt das, woraus du vielleicht auch die Selbstliebe, Selbstbestätigung ziehst, dass eigentlich du dein Zentrum bist, ja, und natürlich drumherum Sachen sich verändern, auch die Sterne mal andersrum kreisen, aber wie hast du zu deiner soliden Basis gefunden und dass du heute auch hoffentlich sagen kannst, ja, du bist mit dir im Reinen?
Ja, also ich würde schon sagen, dass der Sport einen Teil meines Lebensmittelpunkts darstellt, weil ich mich, außer wenn ich schlafe, einfach den ganzen Tag damit beschäftige, auch beruflich bedingt. Das finde ich aber sehr schön und das ist schon was, womit ich mich identifiziere, was sicherlich auch wichtig ist. Und ja, alles, was man so im Triathlon erreichen kann, das gibt mir wahnsinnig viel, weil ich das echt für mich mache und das, was ich in diesem Jahr 2023 erlebt habe, das war ja unfassbar und werde ich nie vergessen, glaube ich.
Das heißt, und das, was du erfahren hast und erlebt hast, hast du halt ganz bestimmt eben nur mit einem gesunden, leistungsfähigen Körper geschafft, oder?
Ja, das definitiv. Auch also an der Verpflegung habe ich echt einiges geschraubt. Ich bin auch dann, irgendwann habe ich mich beeinflussen lassen durch Social Media teilweise und Co. zu Intervallfasten und so. Man kennt's und ich dachte, man macht das halt so. Bis ich dann erfahren habe, nee, man macht das nicht so, vor allem nicht als Frau. Richtig. Und habe da echt einiges umgestellt und trainiere keine Einheit mehr nüchtern. Also ich frühstücke jetzt nicht morgens richtig vorm Sport, einfach weil ich dann um 3 aufstehen müsste. Mhm. Aber einfach nichts mehr nüchtern zu machen, das war echt ein Gamechanger. Also ich habe in der Langdistanzvorbereitung meinen Zyklus wieder bekommen, den ich aufgrund der Essstörung 6-7 Jahre lang gar nicht hatte.
Stark.
Ja, und da bin ich ziemlich stolz drauf.
Das ist wirklich stark, dass man, das zeigt, du hast sehr, sehr viel richtig gemacht, dass du im Langdistanztraining dass die wiedergekommen ist. Also ich habe gerade so Gänsehaut bekommen, weil das ist echt, ich weiß, was dazu gehört. Deshalb wirklich, da kannst du echt stolz auf dich sein, dass du es trotz dieses unfassbar aufwendigen Trainings geschafft hast. Und deshalb genau da hast du vieles einfach richtig gemacht. Sehr, sehr schön. Und ja, wie du sogar sagst, man muss nicht morgens eben dann 4 Stunden früher aufstehen, um dann nochmal voll frühstücken zu können vom Training. Das hilft es ja eben eine Kleinigkeit, kohlenhydratreich, aber leicht verdaulich vorher zu essen, je nachdem, ne, wie die Trainings, was die Trainingseinheit ist, und dann vielleicht eine Flüssignahrung, ist ja auch schneller verdaulich und zum Training sowieso. Und danach kann dann eben das noch vollwertige Frühstück dann in dem Sinne folgen, nicht nur kann, sondern sollte, so.
Ja, genau.
Aber dieses Nüchtern halt nicht, genau wie du sagst, ne?
Super, ja.
Schön. Nee, also das heißt, das ist gerade schon so ein bisschen, ist es durchgeflutscht, eine Langdistanz, stand also in diesem Jahr zum ersten Mal an und die hast du auch, also hörbar auch gefinisht.
Die habe ich gefinisht, ja. Über die Zeit können wir nochmal diskutieren, das würde ich gerne nochmal schneller machen, aber wie gesagt, also erste Langdistanz sollte man sich, glaube ich, frei machen von Zeitzielen, ja, das würde ich mir jetzt rückblickend auf jeden Fall raten und auch allen anderen, die das vorhaben.
Auf jeden Fall, ja.
Und es tangiert mich jetzt im Nachhinein auch einfach überhaupt nicht mehr. Also, wenn man mich fragt, wie schnell ich in Frankfurt war, da muss ich auch erstmal überlegen oder also, es ist mir einfach echt egal. Ich hatte einen richtig, richtig geilen Tag.
Schön.
Und ja, das lief eigentlich genauso, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Also auch da nochmal großen Respekt für. Und umso schöner einfach, also du hast hier von deiner Geschichte erzählt und eigentlich hast du mit dieser Langdistanz so einen Stempel gesetzt und gesagt, das habe ich, das, du hast nicht nur diese Langdistanz bewältigt, sondern du hast auch eine Langdistanz schon in dieser Recovery einfach hinter dir. Und du hast es einfach gefinished, du hast es zu Ende gebracht und eigentlich mit deinem Körper gemeinsam so eine krasse Leistung bewältigt, was du, wovon man Jahre vorher das nicht mal in Frage oder nicht mal daran denken hätte können und gleichzeitig auch nicht in Erwägung ziehen dürfen, weil man einfach an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben stand, vor allem auch gesundheitlich. Und ja, ich glaube, der Körper hat dir einfach gerade auch, dass er mit dem, dass er die Menstruation eben auch dann wieder regelmäßig wiederbekommen hat, gezeigt, ja, ich vertraue dir, du machst sehr, sehr viel, sehr, sehr richtig und dieses große Projekt erlaube ich dir, lasse ich dir zu, weil du endlich wieder für und mit mir arbeitest und das ist doch ein, ich glaube, das ist auch für dich, denke ich mir, so ein schönes Gefühl gewesen, auch so eine Bestätigung, dass alles in die richtige Richtung läuft, ne?
Ja, also als sich der Zyklus dann so eingependelt hat, ich dachte erst, okay, das war jetzt irgendwie ein Ausrutscher vielleicht, sehen wir mal weiter, aber als es dann tatsächlich regelmäßig wurde, war ich auch etwas überrascht, weil ich dachte, naja gut, ich esse zwar mehr und regelmäßiger und anders und so weiter, aber trotzdem glaube ich jetzt nicht, dass eine Langdistanzvorbereitung dazu führt, dass man einen ausgebliebenen Zyklus dann wiederbekommt. Aber genau so war es und da ja, dachte ich auch zwischendurch so, ja, dankeschön, dass ich dafür jetzt gerade mal belohnt werde, dass ich mich anstrenge und versuche, alles richtig zu machen und so, und dass das dann Früchte getragen hat.
Klasse. Und ihr da draußen jetzt nicht mit der Langdistanz anfangen, ne? Ich glaube, das habt ihr verstanden, sondern was man aus der Geschichte eben ziehen kann, dass man eben, dass sehr, sehr viel dazu gehört, eben, und dass diese gescheite Verpflegung eben einfach so einen immensen einfach auch Impact hat und dass man trotzdem aber vielleicht auch nicht die Hoffnung verlieren braucht, weil wenn man den Körper eben gescheit verpflegt, dass man auch das wieder gelangen kann, wieder und auch eben die Menstruation als Beispiel wiederbekommt und dass man ja vieles retten kann und deshalb auch heute anfangen sollte, damit man nicht noch mehr Zeit verliert. Und das ist einfach nur schön zu sehen und macht Mut. Ja, also ich glaube, das ist ein wunderbares, dahingehend schon mal eine schöne Aussicht. Aber vielleicht nochmal zu dem Punkt, du hast ja auch einen Grund eben genannt, damals mit deinem Freund, einer Ex-Freund, und dass man dann vielleicht auch Dinge eben darüber kompensiert, in der Erstörung Halt findet. Und deshalb auch gerade im sozialen Miteinander. Und vielleicht war das auch gerade bei dem Studium so, weißt du, dass du dann eben die Leute um dich hattest, gemerkt hast, okay, das funktioniert hier cool, das macht Spaß mit den Leuten, das, und wenn ich dazugehöre, das gibt mir auch ein Gefühl von, ja, ein gemeinschaftliches Gefühl. Und das ist ja auch etwas, was vielleicht auch indirekt etwas war, was in der Beziehung, wo sie zu Ende ging, dann weggefallen ist. Und so brauchtest du halt nicht mehr nur die Essstörung, sondern die Kommilitonen, die sich dann eben, die sich im Studium halt, die dann da waren, neue Freundschaft, die sich aufgebaut haben, was dir halt einfach auch vielleicht auch genau das gegeben hast, was du erst übergangsweise dann auch in der Essstörung vielleicht gefunden hast, oder?
Ja, du hast gerade was Wichtiges gesagt. Das waren neue Freunde. Und das war, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt, weil die mich eben nicht von früher kannten, sondern die kannten mich eben nur so, wie ich da war. Und da war ich auf jeden Fall noch beeinflusst von der Essstörung, aber die waren dann trotzdem meine Freundinnen und Freunde und haben sich davon nicht irgendwie abschrecken lassen oder so, sondern die fanden mich trotzdem offenbar ganz cool. Und das hat mir auch sehr, sehr viel gegeben.
Super. Ja, also es kann so manchmal in zwei Seiten gehen. Ne? Das ist zum Beispiel, eine Schulzeit kann so schön prägend sein, aber auch genau das Gegenteil, ja, dass man da sehr, sehr viel negative Erfahrungen macht. Und gleichzeitig, ja, dass man letzten Endes sowas auch bei mir im Studium dann auch wie bei dir neue Freundinnen, neue Freunde auch gewinnt, die einen bestärken. Und die einem auch helfen, ja auch, sag ich mal, dann auch eine neue Selbstsicherheit und auch Selbstvertrauen aufzubauen, dass man einfach auch zulässt, dass man gut genug ist und dass man sich nicht verstellen braucht, um dazuzugehören, sondern dass man einfach angenommen wird, genauso wie man ist, ne?
Ja, definitiv.
Sehr schön. Wir hatten ja auch die Triathlon-Szene als solches schon angesprochen. Da bewegst du dich ja auch. Aber gibt es, wie nimmst du die Szene wahr? Gerade auch in puncto Körperbilder, fällt dir etwas negativ auf? Oder du hast gerade gesagt, vieles entwickelt sich auch zum Positiven hin, ne? Dass man eben nicht nur mit Wasser Rad fährt und damit seine Stärke beweist, sondern dass man einfach jetzt die Intelligenz zeigt, indem man sich gescheit verpflegt. Wie nimmst du das wahr?
Also was mir extrem positiv auffällt, auch vielleicht im Vergleich zum Laufsport früher, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber im Triathlon fällt mir positiv auf, dass es nicht so den klassischen Triathleten oder die klassische Triathletin gibt, sondern auch im Profibereich ganz, ganz viele unterschiedliche Körperbauten. Also es gibt große, dünne AthletInnen, es gibt kleine, die ein bisschen kompakter sind, klein und dünn, es gibt einfach alles.
Das sind unterschiedliche Körperbilder, ne? Und das, weil jeder eben auch auf seine Art und Weise letztendlich die Leistung bringt. Und das zeigt uns natürlich, dass eben der Körper individuell ist und wir nicht Vergleiche ziehen können, sondern auch jeder dann auch eben unterschiedlich individuell sich fördern muss, auf sich schauen muss, um seine beste Leistung quasi zu bringen, ne?
Ja, ganz genau. Und das kommt sicherlich auch durch die drei Disziplinen, die einfach ein unterschiedliches Anforderungsprofil mit sich bringen und wo unterschiedliche Athletentypen im Vorteil sind. Aber am Ende ist es eben ein Dreikampf und dann gleicht sich alles aus.
Auch schön gesagt, ja, richtig, richtig. Das heißt, deine aktuelle Stärke siehst du, du kommst aus dem Laufen, deine aktuelle Stärke liegt im Rad und das kann ich auf jeden Fall safe sagen. Da ohne Energie, die man sich zuführt, hier insbesondere an Kohlenhydrate, würdest du eben nicht deine Stärke beim Rad haben. Deshalb auch da hast du vieles richtig gemacht, damit das jetzt letztendlich deine Stärke gerade ist oder auch vor allem, wo du auch deine Freude raus am größten aktuell beziehst, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch sagen oder muss ich zugeben, dass ich früher schneller war, als ich noch leichter war. Das ist auch einfach ein Fakt. Aber trotzdem möchte ich da nicht mehr zurück, sondern ja, finde es cool, dass ich jetzt stärker auf dem Rad bin, weil man da eben auch bei einer Langdistanz oder Mitteldistanz oder wo auch immer am meisten Zeit verbringt und auch am meisten Zeit rausholen kann.
Auf jeden Fall. Und natürlich auch, ich sage immer, ein robuster Körper ist auch resilienter gegenüber Stress, gegenüber Verletzungen, ja. Und du musst einfach eine gewisse auch, sag ich mal, ja, sag ich mal, ja, einen starken Körper mitbringen, ja, der eben diese Belastung als solches auch über diese Zeit einfach auch verarbeitet und verkraftet und wegsteckt, ne?
Ja, über die gesamte Wettkampfdauer erstmal und ja auch das Training wegstecken zu können. Also wenn man einfach 15 Stunden oder so in der Woche trainiert, was man als Läufer natürlich nicht macht, weil man so viel nicht laufen kann als Hobbysportler. Aber ja, da gehört natürlich die entsprechende Energie dazu.
Total. Ja, umso mehr eben Respekt, dass du sowas, dass du das neben dem auch alltäglichen Belastung mit Stopp und alles einfach unter einen Hut bekommen hast. Und 15 Stunden muss man da erstmal unterkriegen. Deshalb, ja, stark. Sehr, sehr cool. Und ich meine auch, das hast du auch dokumentiert auf YouTube, richtig?
Ja, kann man sich auch nach wie vor angucken. Road cool. to Römer heißt die Reihe.
Sehr schön.
10 Videos sind insgesamt alle so um die 20 Minuten lang, außer des Rennvideos etwas länger.
Cool.
Ja. Habe ich mir letztens auch nochmal angeguckt, tatsächlich.
Nee, sehr cool. Das werde ich auf jeden Fall verlinken. Und ich glaube, das kann auch eine sehr, sehr schöne Inspiration sein, zu was der Körper eigentlich imstande ist, wenn man ihn gescheit fördert und verpflegt. Ne?
Ja, ich habe mir auch Mühe gegeben, da zu dokumentieren, was alles Spaß macht, auch was vielleicht dann mal keinen Spaß gemacht hat, aber habe mich bemüht, das möglichst authentisch darzustellen.
Nee, sehr cool. Da hat man gleich auch nochmal ein Gesicht zu der Stimme heute. Sehr schön.
Genau.
Ja, was vielleicht abschließend, was würdest du deinem früheren Ich heute mit 30 raten?
Einfach machen, nicht so viele Gedanken machen und ja, weiß ich nicht. Loslassen, mutig sein und es wird sich schon alles entwickeln. Auch wie ich eingangs gesagt habe, die Diät, die war überhaupt nicht notwendig. Ich war ja noch nicht mal ausgewachsen wahrscheinlich.
Ja.
Und es fügt sich dann schon alles am Ende so.
Mhm.
Wenn man sein Leben so lebt, wie man das möchte und seinen Leidenschaften nachgeht, dann kommt der Rest von alleine.
Ganz, ganz schön. Und das sind, finde ich, so zwei Dinge. Auf der einen Seite dieses Vertrauen zu haben, es wird schon alles gut, es regelt sich schon, der Körper weiß sehr genau, was er beispielsweise mit auch mehr Energie anzufangen hat. Und letzten Endes, kein Körper wird sich verbessern, wenn er auf Sparflamme läuft. Das muss man sich auch immer klar machen.
Ja.
Und das Nächste ist eben auch, dass du so, was du so schön gesagt hast, dieses einfach machen, nicht so viel nachdenken, mutig sein. Das kann man ja auch wunderbar einfach auf die Recovery beziehen, weil das so prägende einfach auch Schlüsselwörter und Schlüsselsätze, die ich auch mir gesagt habe. Einfach machen, es macht alles Sinn, früher oder später werde ich verstehen, ja. Ich arbeite jetzt erstmal gefühlt gegen mich, aber eigentlich für mich. Und da ist manchmal einfach wirklich Kopf aus, einfach machen. Und gerade auch manchmal, bevor es zum Beispiel zum Essen geht, durchatmen, den Stress loslassen. Weil ich sage immer, Stress schließt den Magen und das brauchen wir nicht. Wir brauchen Platz, damit die Energie reinkommt und dann auch genügend und ausreichend ist, um den Körper zu verpflegen. Und gleichzeitig um den alltäglichen Herausforderungen oder beispielsweise einem, wie in deinem Fall, Langdistanztraining gerecht werden zu können. Ne?
Ja, und am Ende des Tages war man mit Sicherheit nicht glücklicher, weil man da gerade mal dünn war oder so und so viel gewogen hat.
Ja, was würde die vielleicht 6-jährige Anna, jener Anna raten, die gerade mitten in der Essstörung hadert? Also die quasi Anna noch vor der Essstörung.
Oh, das finde ich eine ganz schwere Frage, weil man sich mit 6 Jahren so gar keine Gedanken über solche Themen macht, hoffe ich jedenfalls.
Gut so,
richtig. Die hätte wahrscheinlich überhaupt gar kein Verständnis dafür gehabt.
Und was fühlt die Anna? Wie ist die Anna so? Wie geht sie mit Essen um? Wie hat sie gelebt? Wie war sie?
Mit 6 Jahren?
Mhm.
Oh, also meine Oma konnte sehr gut kochen. Und also ich konnte beeindruckende Mengen von Pfannkuchen essen mittags. Das war schon stark. Also weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch hinkriegen würde, ehrlich gesagt.
Aber siehst du, ja, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, was du auch gesagt hast, der Körper weiß schon sehr genau, was er eben dann damit zu tun hat. Und dann war man, vielleicht hat er einfach mal mehr Energie und konnte dann auch die noch 2-3 Runden mehr draußen spielen und rennen und ist dann abends glücklich und erschöpft ins Bett gefallen. Aber es hat sich einfach auf ganz natürliche Weise die Waage gehalten, ne? Aufs Leben insgesamt betrachtet. Nee, sehr schön.
Auf jeden Fall.
Ja, und vielleicht sagen wir mal als abschließende Frage für auch alle da draußen, was würdest du raten all jenen, die sich vielleicht gerade auch noch, ja, vielleicht sehr am Struggle sind und auch vielleicht vermeintlich zu schwach fühlen, etwas zu verändern? Was gibst du denen auf deren Weg mit?
Also einfach aufgrund, weil mir das so gut getan hat, würde ich Leuten raten, sich anderen Leuten anzuvertrauen und offen damit umzugehen und sich Hilfe zu suchen. Also das muss ja nicht sofort irgendwie eine Therapie sein, aber einfach irgendeine Vertrauensperson suchen, mit der man darüber reden kann. Egal wie groß das Verständnis jetzt erstmal ist, das ist auch immer schwierig von Außenstehenden, aber einfach, dass man in den Austausch geht mit irgendjemandem, dass man da nicht alleine durch muss.
Super, nee, ganz genau. Ich habe dieses Miteinander reden, dass zum Beispiel allein diese Podcast-Folgen auch mit dir, weißt du, es klären sich auch immer vielleicht noch so kleine Reste in einem oder man wird erstmal mit einem klar, worauf es wirklich ankommt oder worauf man vielleicht nochmal rumdenken sollte. Und deshalb ist es so wichtig, weil wir können nicht alles wissen. Aber, ja, auch immer finde ich, ein ganz, ganz schöner Punkt ist, der Körper weiß es in so vielen Momenten besser. Genau, was du auch meinst, dieses Vertrauen zu haben, dass dich schon alles regelt. Und genau in dieses Vertrauen wieder zurückzufinden und darin einfach letztendlich aufzugehen und aufzublühen, dass das Leben sich schon fügt und dass es alles schon einen Sinn ergibt und manchmal einfach rückblickend dann auch erst zu erkennen ist. Deshalb währenddessen einfach viel mehr loslassen, Kontrolle abgeben, weil sich schon alles so fügt, wie du auch richtig sagst. Und deshalb, aber wie gesagt, das Sprechen hilft ungemein, dass man vielleicht sich einfach auch Dinge bewusster macht, weil man oft einfach nur so funktioniert und irgendwie von A nach B rast, aber eigentlich gar nicht so den Moment wirklich wahrnimmt und das, was der Tag tagtäglich auch bereithält an Chancen, Möglichkeiten und einfach auch an Erlebnis. Und das ist vor allem das, was während der Erstörung bei mir einfach viel zu kurz kam und ich auch gerade einfach wieder lerne, was es wirklich heißt, einfach mal zu sein, zu erleben, zu leben, ne? So unzensiert, dieses Freiheitsgefühl, diese kleine Anna, wie sie auch, wie wir sie gerade hatten, die darüber gar nicht nachdenkt, worüber wir uns den Kopf zerbrechen, ne?
Ja.
Und können wir uns, glaube ich, sowohl an die Kindheit und auch an deine Geschichte beispielsweise jetzt sich das immer wieder bewusst machen, auch ins Herzen holen, was möglich ist und dass es leicht sein darf. Und für unsere großen Ziele, die wir unbedingt haben sollen, aber auch ein Investment gehört, der auf jeden Fall nicht nur mit Wasser gelingt. Ne?
Nee, genau. Definitiv nicht.
Ja, meine Liebe, ihr habt schon, ich sehe gerade, das ist verrückt, wie die Zeit gerast ist. Und ich vergiss auch, wie ich auch schon häufiger sage, manchmal, dass ich einen Podcast aufnehme. Ich immer resetten und hier konzentrieren. Ja, liebe Anna, das war wirklich nochmal viele Aspekte nochmal aus einer anderen Sicht, wie beispielsweise, dass eine Klinik einfach auch so wohltuend sein kann, weil auch viele haben auch einfach eine Angst davor oder haben auch berichtet, dass, zum Beispiel wie es bei mir war, ich eher das Gefühl hatte, dass mir es nicht so geholfen hat. Aber ich glaube, es ist eine Einstellungssache und jetzt im Nachgang sage ich auch trotzdem, das hat auf jeden Fall was gebracht, weil es einfach viel in mir zum Beispiel einfach aufgebrochen hat, wo ich einfach gesehen habe, allein zum Beispiel, was normale Essensportionen sind, ne? Oder wie der Rhythmus einfach auch am Tag sein sollte, was zu einem normalen Leben einfach dazugehört. Und sie auch mit anderen Menschen auch wieder neu auseinanderzusetzen, zu konfrontieren und einfach manchmal auch in den Wahrheitsspiegel zu schauen, was weh tut, aber was man einfach tun muss, um vielleicht auch einfach genau diese Wahrheit wieder zuzulassen. Aber umso schöner das Beispiel von dir, was einfach hoffentlich auch den einen oder anderen Mut macht, auch in die Klinik zu gehen, in die vertrauensvolle Hände zu geben, sich Hilfe zu holen, auf jeden Fall, weil man damit immer besser aufgestellt ist und einfach, wie gesagt, weil man eben nicht alles alleine weiß und sehr oft einfach auch eine falsche Selbstwahrnehmung hat, ne? Wie du auch richtig gesagt hast, wie es bei dir war.
Ja, also ich würde es immer wieder so machen und sehe das auch überhaupt nicht als Zeichen von Schwäche, weil man, dass man es nicht alleine geschafft hat oder so, weil, also ich persönlich, ich gehe auch zum Arzt, wenn ich krank bin. Richtig. Und das ist ja nichts anderes.
Ganz, ganz genau so. Wunderbarer Schlusssatz. Und ja, sich selbst und auch die Krankheit als solches, die Erstörung, auch ernst genug nehmen und eben jede Zeit oder einfach jetzt anfangen und die Zeit nutzen, die man noch hat, um etwas in die richtige Richtung zu lenken und ja, noch sein Leben zu leben, so wie man es auch eigentlich leben sollte. Und genau. Der Körper ist der beste Freund und die beste Freundin und eben nicht die Erstörung. Und ich glaube, das haben wir beide mittlerweile verstanden Und das fördern wir auch genauso. Und ich hoffe, dass du da draußen das dir auch bewusst machst und auch im Herzen groß machst, dass dein Körper für dich ist. Und ich hoffe, du spätestens ab heute auch. Genau. Liebe Anna, ich sage danke dir für deine Zeit.
War sehr, ja, danke dir.
Hat mich sehr gefreut. Freue mich auf unser Sehen, weil es ist noch kein Wiedersehen, sondern Sehen im neuen Jahr.
Und danke fürs Zuhören.
Auf Wiederhören.
Ciao.